Es gibt Momente im Leben, da hilft kein Ausweichen mehr, kein Zurückziehen, kein Ich mach das später. Nur ein stilles Dastehen oder vielleicht sogar ein bewusstes Hineingehen.
Von Yogis und Heldinnen. Alte Yoga-Geschichten neu erzählt.
Sei gegrüßt. Ich freue mich, dass du dir eine weitere Geschichte von Yogis und Heldinnen anhören willst, dem Podcast, in dem Yogamatten zu Schauplätzen epischer Abenteuer werden. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Anja, unter anderem Yogalehrerin und dadurch selbst auch immerfort Schülerin des Lebens. Irgendwie hat es sich so über die Jahre eingeschlichen, dass ich mich in meiner eigenen Yoga-Praxis zu Hause eine Zeit lang mit einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Asana beschäftige. Es kann sein, dass ich mal wochenlang Armbalancen übe oder über Tage immer wieder zu bestimmten Flow-Sequenzen zurückkomme und im Augenblick sind es Rückbeugen über mein Yogarad. Ich persönlich finde das Yogarad ganz spannend. Nicht, dass ich es für die tägliche Praxis verwenden wollte, aber einigen Möglichkeiten, die es bietet, bin ich doch nicht abgeneigt. Und während ich also neulich in einer Rückbeuge über dem Rad verweilte, fiel mir die Geschichte von Markandeya ein, die ich dir heute erzähle. In dieser Geschichte wird ein Aspekt eine Rolle spielen, den ich gerne vorab noch kurz erläutern möchte, um die Dimension der Geschichte verständlicher zu machen. Unser heutiger Yogi-Held wird auf Shiva Lingam treffen. Der Begriff Lingam ist vielschichtig und wird oft missverstanden, wenn man ihn nur oberflächlich betrachtet. Wörtlich bedeutet Lingam so viel wie Zeichen, Symbol oder Merkmal. Im spirituellen Kontext ist es vor allem ein Symbol für Shiva, und zwar nicht in seiner persönlichen menschlichen Form, sondern in seiner formlosen, universellen Dimension. Es gibt dennoch eine materielle Form als Symbol von Lingam, und zwar ein glatter, zylindrischer Stein. Diese Form wirkt schlicht und genau das ist die Absicht. Sie steht ja für etwas, das jenseits konkreter Gestalt liegt und symbolisiert mehrere Ebenen gleichzeitig. Erstens das Formlose im Sichtbaren, ein Hinweis darauf, dass das Göttliche keine feste Form braucht. Zweitens die Schöpfungskraft, das Bewusstsein, also Shiva, und schöpferische Energie, Shakti, das Prinzip, aus dem allen Leben entsteht. Und drittens die Präsenz statt Person. Während viele Gottheiten in menschlicher Gestalt dargestellt werden, ist der Lingam eher eine Energiesäule oder ein Fokuspunkt für Meditation. Vielleicht hast du den Lingam schon mal gesehen, als phallisches Symbol interpretiert. Und das greift zu kurz. Ja, er hat mit Schöpfungskraft zu tun, aber nicht im rein körperlichen Sinn, sondern als kosmisches Prinzip von Entstehung und Leben. Der Lingam ist also weniger ein Objekt, sondern eher eine Erinnerung daran, dass es etwas gibt, das wir nicht ganz fassen können, das wir aber spüren können. Es gibt Geschichten, die nicht mit einem Ereignis beginnen, sondern mit einer Vorahnung. So auch diese. Der 16. Morgen, die Geschichte von Markandeya. In einem kleinen, stillen Ashram lebten einst ein Weiser und seine Frau, Menschen von tiefer Güte, klarer Disziplin und einem Leben, das ganz dem Gebet gewidmet war. Und doch lag über ihrem Dasein ein Schatten, der selbst in den friedlichsten Momenten spürbar blieb. Die Gewissheit, dass ihr einziger Sohn nicht alt werden würde. Der junge Markandeya war ihnen durch Gnade geschenkt worden, doch die Gnade hatte eine Bedingung. Ein Leben von außergewöhnlicher Tiefe, so war es prophezeit worden, aber von kurzer Dauer. 16 Jahre. Es ist eine merkwürdige Sache mit der Zeit, wenn man ihr Ende kennt. Für die Eltern wurde jeder Geburtstag zu einem stillen Abschied. Jede Umarmung hatte etwas Endgültiges. Jede Freude war durchzogen von einem feinen, kaum sichtbaren Riss. Markandeya jedoch wuchs anders heran, als man erwarten würde. Er war kein Kind, das sich gegen das Schicksal auflehnte, kein jugendlicher Geist, der die Welt herausforderte, als müsse er sie besiegen. Stattdessen war da in ihm eine stille Klarheit, als hätte er früh begriffen, dass das Leben nicht in seiner Länge liegt, sondern in seiner Tiefe. Schon in jungen Jahren zog es ihn immer wieder in die Nähe des Tempels, dort, wo der glatte, dunkle Stein des Lingam stand. Schlicht, unscheinbar und doch von einer Präsenz, die sich nicht erklären ließ. Dieser Lingam, Symbol von Shiva, war kein Abbild, keine Figur, kein Gesicht. Eher ein Punkt der Sammlung, ein Ort, an dem sich etwas Unfassbares berühren ließ. Markandeya setzte sich oft davor, anfangs noch unruhig, wie es Kinder sind. Doch mit den Jahren wurde seine Praxis stiller, tiefer. Seine Gebete wurden weniger Worte und mehr Haltung. Weniger Bitte, mehr Vertrauen. Während andere in seinem Alter begannen, sich nach der Welt auszustrecken, wandte er sich nach innen. Nicht aus Rückzug, sondern aus einer Art stiller Gewissheit heraus, dass dort etwas auf ihn wartete, das größer war als jede äußere Erfahrung. Seine Eltern beobachteten ihn mit einer Mischung aus Staunen und Schmerz. Vielleicht, so dachten sie, ist dies die Vorbereitung, vielleicht ist dies die Art, wie sich seine Seele auf das vorbereitet, was kommen wird. Und so vergingen die Jahre unaufhaltsam, bis schließlich jener Tag anbrach, der lange unausgesprochen zwischen ihnen gestanden hatte, der 16. Geburtstag. Es war ein klarer Morgen, die Luft still, fast zu still, als hätte selbst der Wind beschlossen, sich zurückzuhalten. Markandeya erhob sich wie an jedem anderen Tag, kein Zittern, kein Zögern, er ging zum Tempel, als folgte er einer inneren Einladung. Seine Eltern sahen ihm nach, unfähig, ihn aufzuhalten, vielleicht weil sie spürten, dass dieser Weg nicht ihrer war. Im Tempel war es kühl, das Licht fiel gedämpft durch die Öffnungen in der Wand und legte sich wie ein Schleier über den Raum. Der Lingam stand unverändert an seinem Platz, still und gegenwärtig. Markandeya trat näher, und in diesem Moment, so erzählen es die alten Schriften, war da kein Gedanke an Flucht, kein innerer Kampf, kein »Warum ich?« Stattdessen geschah etwas anderes. Markandeya trat vor den Lingam, legte seine Arme darum und zog ihn an sich, als würde er sich selbst in etwas hineinlehnen, das ihn halten konnte. Es war keine Geste der Verzweiflung, es war eine Geste der Hingabe, ein vollständiges Öffnen, ein Ja. Genau in diesem Moment erschien Yama, der Gott des Todes. Nicht grausam, nicht hastig, aber unausweichlich. Seine Präsenz war nicht bedrohlich im üblichen Sinn, sie war einfach absolut. Yama sah den Jungen in seiner Ruhe und seiner Hingabe. Und dennoch, seine Aufgabe war klar. Er schwang die Schlinge, das uralte Symbol seiner Macht, und warf sie mit sicherer Hand. Doch etwas geschah, das so nicht vorgesehen war. Die Schlinge legte sich nicht nur um Markandeya. Sie umfasste auch den Lingam. Und damit war eine Grenze überschritten. Ein Moment, in dem das Sichtbare das Unsichtbare berührte. Oder vielleicht, in dem das Unsichtbare sich nicht länger zurückhielt. Der Raum veränderte sich, die Luft wurde dicht, vibrant, als würde sie selbst beginnen zu atmen. Und dann erschien Shiva, aber nicht als ferne Idee oder stilles Symbol, sondern als lebendige, durchdringende Kraft. Seine Präsenz war weder laut noch gewaltsam, und doch war sie unmissverständlich. Eine Stille, die stärker war als jede Bewegung, eine Klarheit, die keinen Widerstand kannte. Shiva trat zwischen Yama und den Jungen. Nicht aus Zorn, sondern aus Wahrheit. Denn was hier geschehen war, war mehr als ein Eingriff in den Lauf der Dinge. Es war eine Begegnung von Hingabe und Absolutheit. Und Yama, der Hüter der Ordnung, erkannte dies. Für einen Moment, so erzählen es die Weisen, hielt selbst der Tod inne. Die Schlinge löste sich sanft, als hätte sie ihren Zweck verloren. Markandeya ließ den Lingam nicht los, doch es war kein Festhalten mehr, es war mehr ein Einssein. Und in dieser Verschmelzung, in dieser völligen Öffnung geschah das, was die Logik nicht erklären kann. Die Begrenzung seines Lebens wurde aufgehoben. Er war nicht vor dem Tod geflohen, er hatte sich ihm nicht entzogen. Nicht deshalb war er dem Tod entkommen, sondern weil er sich geöffnet hatte, vollkommen, ohne Rest. Shiva gewährte ihm Unsterblichkeit, die äußere Form dessen, was bereits geschehen war. Denn in Wahrheit hatte Markandeya in diesem Moment etwas erkannt, das jenseits von Leben und Tod liegt. Dass das, was wir wirklich sind, nicht in der Zeit gefangen ist. Und dass es eine Form von Mut gibt, die nicht im Widerstand liegt, sondern im Öffnen. Denn wer sich je wirklich geöffnet hat, sei es im Leben, in der Stille oder vielleicht sogar in einer tiefen Rückbeuge, kennt diesen Moment, wenn wir aufhören, uns zu schützen, wenn wir aufhören, zu kontrollieren und stattdessen vertrauen. Nicht blind, sondern bewusst. So hinterlässt uns Markandeya die leise Erinnerung daran, dass wahre Stärke nicht im Festhalten liegt, sondern im Mut, sich zu öffnen. Dass Markandeya sich nicht zurückzieht, ist die stille Kraft dieser Geschichte. Kein innerer Rundrücken, kein sich verkleinern vor dem, was unausweichlich scheint. Statt sich zu schützen, bleibt er präsent und geht in die Öffnung hinein, obwohl Angst da sein muss. Er lehnt sich nicht gegen das Leben auf, sondern hinein in etwas Größeres. Und genau darin liegt eine Qualität, die wir oft unterschätzen, dass wahre Stärke nicht immer im Widerstand liegt, sondern in der Bereitschaft, offen zu bleiben, selbst an den engsten Stellen unseres Lebens. Dieses Motiv begegnet uns ja in sehr vielen Geschichten, auch in der modernen Popkultur. Der eigentliche Held zeigt seine Größe nicht dadurch, dass er unverwundbar ist, sondern dadurch, dass er trotz Angst präsent bleibt und sich dem Unausweichlichen öffnet. Denk doch mal an Indiana Jones. In The Last Crusade gibt es einen Moment, in dem Indiana den Leap of Faith wagen muss. Vor ihm scheint nur der Abgrund zu liegen und dennoch setzt er den Fuß ins Leere. Nicht Kontrolle bringt ihn weiter, sondern Vertrauen in etwas, das er noch nicht sehen kann. Oder denk mal an Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Da steigt Frodo bewusst weiter hinab nach Moria, obwohl die Gefahr spürbar ist. Seine Stärke liegt nicht in Macht oder Kampfeskraft, sondern darin, die Last weiterzutragen und innerlich offen zu bleiben, obwohl Angst und Dunkelheit immer größer werden. Und natürlich auch Harry Potter and the Deathly Hallows. Im zweiten Teil geht Harry freiwillig in den verbotenen Wald, weil er glaubt, sterben zu müssen. Er rennt nicht weg, kämpft nicht gegen das Unvermeidliche an, sondern geht bewusst hinein. Genau dieses Nicht-Zurückweichen von Harry erinnert mich ganz stark an Markandeya. Viele Heldengeschichten erzählen genau davon. Der entscheidende Moment ist selten der Kampf gegen das Dunkel, sondern der Abstieg hinein. Indiana Jones betritt die Höhle, Frodo steigt hinab, Harry geht in den Wald. Der Held wird nicht groß, weil er keine Angst hat, sondern weil er sich trotz der Angst nicht verschließt. Der wahre Initiationsmoment vieler Mythen beginnt dort, wo der Held aufhört, sich nur schützen zu wollen. Erst im bewussten Hineingehen entsteht Wandlung. Das passt sehr stark zu klassischen Initiationsmythen und auch zur yogischen Idee von Hingabe. Hingabe nicht als Passivität, sondern als mutige Offenheit gegenüber dem Leben. Und genau das ist es, was mich auch in Rückbeugen so tief berührt, dieses feine Spannungsfeld zwischen Schutz und Öffnung. Ein Teil von uns möchte sich verschließen, den Brustraum bewahren, kontrollieren, festhalten, und ein anderer Teil, manchmal leiser, aber wahrhaftiger, lädt uns ein, weich zu werden, Raum zu geben, uns anzuvertrauen. Und so wie Markandeya sich nicht abwendet, sondern sich hingibt, erfahren wir in der Rückbeuge diesen Moment. Wir öffnen uns, obwohl wir nicht genau wissen, was dahinter liegt. Und genau darin entsteht Vertrauen, nicht als Konzept, sondern als Erfahrung im Körper. Und genau hier beginnt der Schritt von der Geschichte auf die Matte, dorthin, wo wir die Geschichte nicht nur hören, sondern körperlich erfahren können. Wenn wir diese Erzählung in Bezug zum Yoga-Rad setzen, wird die Verbindung noch greifbarer. Denn das Rad lädt uns ganz konkret in diese Qualität des Sich-Öffnens ein. Nicht als Idee, sondern als körperliche Erfahrung von getragenem Vertrauen. Und warum diese Geschichte so gut zu Rückbeugen passt, liegt genau in diesem gemeinsamen Kern, dem Mut, sich trotz innerer Schutzimpulse in die Weite zu begeben und darin nicht nur Dehnung, sondern eine tiefere Form von innerer Öffnung zu entdecken. Rückbeugen sind schließlich keine Leistungsshape, sondern ein Akt des Öffnens trotz Unsicherheit. Der Brustraum geht auf, genau da, wo wir uns am verletzlichsten fühlen. Und das braucht Vertrauen, nicht Kontrolle. Das Rad ist hier ein wunderschönes Symbol, finde ich. Es trägt mich, während ich mich öffne. Es erlaubt mir, mich weiter zurückzulehnen, als ich es alleine vielleicht schaffe. Und es schafft Vertrauen in dem Raum hinter mir, den ich nicht sehen kann. Genau wie Markandeya in etwas hineingeht, das er nicht kontrollieren kann. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit mir eintauchst in eine neue Geschichte, irgendwo zwischen Mythologie, Mathe und Menschsein. Und wenn du dich gerade fragst, ob die Geschichte aus der heutigen Episode wahr ist, dann sei dir gesagt, diese Geschichte ist ganz genau so passiert, bis auf die Teile, die erfunden wurden. Aber die Wahrheit darin, die bleibt.